SRF 3 Input Podcast.
Arbeitslosigkeit. In der Schweiz sind wir hier im Vergleich zu anderen Ländern auf Rosen gebettet. 3,3% ist die aktuelle Zahl. Die könnte sich aber ändern. In 20 Jahren sind in den europäischen Ländern die Hälfte von allen Jobs verschwunden, sagen die Studien. Und zwar, weil immer mehr Computer auch die Arbeiten übernehmen, die es bis jetzt Menschen noch gebraucht hat. Taxichauffeur, Pöstler und auch besser qualifizierte Arbeiten, Banker oder Steuerprüfer. Generell so Dienstleistungen. Input zeigt euch, wo die intelligenten Roboter uns Menschen in Zukunft ersetzen und ob auch eure Arbeit betroffen ist. Eine Sendung vom Reto Wittmer.
SRF 3 Input.
Schon gleich fahren in der Altstadt von Sitten auch zwei kleine gelbe Postautomen an, und zwar ohne Chauffeur, ohne Steuerrad und Gas- und Bremspedale. Okay.
Braucht es bald keine Buschauffeure mehr?
Hightech und Erotik, die weltgrößte Pornomesse AII. Die ultimative Verbindung von Erwachsenenunterhaltung und Hightech verspricht der True Companion, der weltweit erste Sexroboter, der auf der AII vorgestellt wird.
Braucht man bald keine Prostituierte mehr?
Der Roboter auf der Baustelle. Braucht es also in Zukunft keine Bauarbeiter mehr?
Wenn Algorithmen Nachrichten machen, die Frage ist also, wie können die Computer Journalisten dienen, ihnen zuarbeiten oder werden sie sie ersetzen?
Sind wir alle, auch ich als Journalist, bald überflüssig? Also Servicepersonal in den Beiz, Bauarbeiter, Verkäuferin, Archivarin, Optiker, Abwart, Richter, Buchhalter, Lehrerin, Pfarrer und so weiter. Alle? Die Berufe vor allem auch vom Mittelstand? Das wollen wir in dieser Sendung wissen. Wir machen den Check dort, wo es all die Dienstleistungen gibt, in einer Stadt. Und zuerst bei unserer Eisenbahn. Da sehen wir nämlich klar und deutlich, wie die Maschinen die Arbeit schon übernommen haben. Digitale Weichensteuerungen, Algorithmen, die Signale stellen.
Ein Algorithmus ist eine Handlungsanweisung, ein Rezept, um ein bestimmtes Problem zu lösen.
Die Elektrohirn sind so gut, dass wir sie wirklich einsetzen können und sie brauchen uns Menschen immer weniger. Ein Beispiel. Zum Zug zwischen Basel-Bernbruck und Luzern zu steuern, also die Halbschweiz, hat die SBB 2007 630 Stellen besetzt. Jetzt setzen sie noch bessere Steuerungen ein und darum brauchen sie ab 2017 nur noch 350 Leute. Das ist fast eine Halbierung in nur 10 Jahren. Und das, obwohl im gleichen Zeitraum der Zugverkehr 15% zugenommen hat. Eindrücklich und unglaublich effizient, aber es kostet Arbeitsplätze. Und irgendwann gibt es auch keine Lokführer mehr. Digitale Transformation, sagen wir dem Vorgang. Selber erleben könnt ihr da jeden Tag am Bahnhof. Bahnhofsdurchsagen. An jedem Bahnhof ist immer die gleiche Stimme, die gleichzeitig an mehreren Gleisen redet, aber nicht das Gleiche sagt. Und auch da ist eine Maschine, die jetzt die Arbeit erledigt, die noch vor wenigen Jahren Hunderte von Bahnhofvorständen gemacht haben. Da hat jeder bei seinem Bahnhof Durchsagen gemacht, in ein Mikrofon hinein. Und dann haben sie bei der Bahn angefangen, die Ansagen ab Kassetten einzuspielen. Es hat nicht mehr ganz so viele Leute gebraucht, direkt an dem Mikrofon. Dann kam der Computer, der die Ansagen abgespielt hat. Es hat noch weniger Leute gebraucht, aber immer noch ein paar, die die Ansagen ausgewählt haben und gestartet haben am Computer. Und heute läuft alles automatisch ab. Der Durchsageroboter weiss nämlich selber für alle Bahnhöfe und alle Gleise, wann welcher Zug, wann wo einfährt und wann er dann für eine Ansage laufen muss. Und das funktioniert auch, wenn ein Zug Verspätung hat. Wie viele Minuten Verspätung nämlich ein Zug hat, weiss der Computer. Und er kann dann gerade auch noch die passende Ansage für die Verspätung hinten dran hängen. Der Computer, der die Durchsage macht, ist intelligent dank Vernetzung und Sensoren. Künstliche Intelligenz.
Künstliche Intelligenz, ein Forschungsgebiet, in dem versucht wird, Mechanismen zu entwerfen, mit denen Maschinen oder Computer intelligentes Verhalten entwickeln können.
Bei der Bahn ist die künstliche Intelligenz in den Betriebszentren, so sagen sie denen. Von da wird alles gesteuert. Die Weichen, die Barrieren, die Lichtsignale, Züge. Die SBB hat 4 so Zentren und der zweitgrösste Bahngesellschaft, der BLS, langt eins. Ihres Betriebszentrum, man könnte auch sagen, ihren Eisenbahnroboter, ist das Spiez. Da fahren wir hin, um zu schauen, wie da Menschen zusammenarbeiten mit den Maschinen. Die Betriebszentrale steht neben dem Bahnhof Spiez. Es ist ein mehrstöckiges Industriegebäude aus Beton und so rötlich-braunem Backstein. Und auf der einen Seite ist der Thunersee, ein bisschen weiter unten, ein paar Kilometer gegenüber, der Niesen. Das ist der Berg, der aussieht wie eine ägyptische Pyramide von Spiez aus. Also sehr schöne Aussichten draussen, aber drinnen ist die Sonne künstlich und LED-blau. Von den vielen Monitoren, die es hier hat. Ich treffe den Betriebsleiter der Zentrale.
Roger Beutler, Leiter Durchführung.
Durchführung heisst?
Für das operative Geschäft zuständig. Das Zug sicher und pünktlich verkehren.
Sie wären eigentlich der Oberbahnhof-Vorstand, so?
Richtig, könnte man so benennen.
Ein Bahnhof-Vorstand für über 400 Kilometer Schiene. Der Peter Beutler lacht, weil die Bahnhofvorstände von heute sind eigentlich einen Stock weiter unten. In einem hoch abgesicherten Raum, wo nicht einmal er reinkommt. Das ist der Eisenbahnroboter. Also Computerkästen mit Software drauf, Algorithmen. Die Algorithmen, die Maschinen, haben den Überblick über das ganze Schienennetz der BLS. Von Langenthal bis Brieg, von Luzern bis Neuchâtel. Die Maschine unten schafft zusammen mit den Menschen oben im Kontrollraum. Da hocken oder stehen sie an einer Handvoll Arbeitsplätzen. Das heisst, es ist jeweils ein grosser Tisch. Und auf jedem Tisch hat es 10 Monitore drauf. 5 in der unteren Reihe und 5 in der oberen. Und an so einem Platz stehe ich mit dem Peter Beutler. Wir schauen einem der Disponenten zu.
Disposition sind die Leute, die das Netz überwachen oder den Zugverkehr überwachen. Sieht mächtig aus mit dem Monitorenwand. Das ist sein Hilfsmittel, das er hat. Das ist das sogenannte RCS, Rail Control System. Wir sehen hier drauf den Jahresfahrplan, der Fahrplan, wie die Züge verkehren aktuell. Das sind die einzelnen Linien. Wir sehen rote Linien, wir sehen orange Linien, wir sehen blaue Linien. Die blauen Linien sind Güterzüge, die unterwegs sind.
Auf den Monitoren sehen wir jeden Zug, wo er gerade ist und wie er in der Zeit liegt. Und wenn alles normal läuft, muss der Mensch vor den Monitoren fast nichts machen. Nur noch überwachen.
Die Echtzeitdaten, das kommt von draussen, von der Sicherungsanlage.
Und Alarm, was ist jetzt los irgendwo?
Das ist eine sogenannte Zugkontrolleinrichtung. Da haben wir überall so Messinstrumente, draussen Messanlagen.
Die weiss von jedem Zug, der unterwegs ist, wie es ihm geht, ob er zum Beispiel technische Probleme hat.
Ich glaube, irgendwo bremsen oder Achsen heiss laufen.
Und all die Daten aus den Sensoren und Messpunkten laufen unten bei den Computern, beim Bahnroboter, rein. Die intelligenten Algorithmen werten es aus. Wenn die Maschine merkt, dass es ein Notfall ist, kommt der Mensch ins Spiel. Das ist der Zugsverkehrsleiter. Der hockt an einem eigenen Platz, der aber für mich genau gleich aussieht wie der vom Disponent. Der Zugverkehrsleiter kann jetzt irgendwo im Bahnnetz Weichen stellen oder Signal, also einen Zug zum Beispiel auch ganz anhalten lassen, wenn eben zum Beispiel eine Bremse überhitzt ist von dem Zug. Das sind aber die Ausnahmen, dass der Mensch eingreift. Im Normalfall läuft alles vollautomatisch ab. Alles regelt sich von allein.
Jeder Zug hat vom Jahresfahrplan her seinen Fahrweg, wie er programmiert ist. Die Weichen, die entsprechend werden automatisch umgelegt und die Fahrwege werden dann entsprechend auf eingestellt und das Signal auf grün gestellt. Das Signal sehen wir hier an diesem kleinen grünen Dreieck. Wir sehen auch jeden Zug, wo er unterwegs ist. Aktuell haben wir einen Güterzug hier unterwegs im Basistunnel. Und das ist jetzt eben genau der Zugstandort, wo er gemeldet wird an das System, wo er dann sieht, okay, ist jetzt eine Verspätung oder ist keine Verspätung.
Und wenn jetzt ein Zug verspätet ist, dann könnte das auch heissen, dass eben nicht mehr nach dem einprogrammierten Ablauf ein Zug fahren muss, sondern auf einem anderen Gleis vielleicht mal ankommt und dann wird das dann manuell ausgelöst.
Das ist richtig. Also, wenn ein Zug zu spät ist, muss er sich überlegen, okay, wo nehme ich jetzt den Zug hier im Bahnhof Frutigen rein, in welches Gleis, wo hat er Abstellkapazitäten und entsprechend kann er hier in der Leittechnik das Gleis umprogrammieren. Das sind zwei, drei Handgriffe.
Also Mausklicks.
Und dann geht das automatisch. Also Sache von zwei, drei Sekunden.
Wenn er jetzt aus irgendeinem Grund eine Weiche falsch stellt, sodass es wie vielleicht eine Kollision oder so könnte geben, dann könnte das der Algorithmus merken, dass das irgendwie nicht funktioniert, so wie er es einstellen und warnen.
Er kann hier stellen, was er will, drauf. Er muss sehr, sehr viel Umgehungen machen oder ein Lokführer macht einen Fehler. Es sind menschliche Fehler hinten dran, aber die Maschine lässt das eigentlich nicht zu.
Die Maschine ist besser und intelligent. Eine Bahn steuern ohne die Zusammenarbeit Mensch-Maschine gängt heute gar nicht mehr. Es fahren viel zu viele Züge zu dicht umeinander. Der Mensch allein könnte die Datenflut gar nicht mehr packen.
Wie viel Bahnhofvorstand ist jetzt er? Also,
Bahnhofvorstand, wie es früher gab, wo ein Bahnhof hat, haben wir einen Fernsteuerbereich. Und aktuell tut er jetzt den Bahnhof Frutigen bedienen, er tut Reichenbach bedienen, er tut das ganze Oberwallis plus den Basistunnel bedienen. Also, wir reden hier von grösseren Bereichen. Natürlich unterstützt er die Maschine, die ihm die Arbeit abnimmt.
Der Bahnhofvorstand ist fast überall Vergangenheit. Und wie sieht es jetzt mit dem Lokführer aus? U-Bahnen, die selber fahren, gibt es ja schon in verschiedenen Städten. Und technisch braucht es auch bei uns nicht mehr viel, dass auch Züge ganz allein fahren könnten. Der Roger Beutler gibt die Frage weiter an seinen Kollegen, der neben uns steht, den Roland Pfaffen. Er ist bei der BLS für die ganze Infrastruktur zuständig und kommt von der anderen Seite des Lötschberg-Tunnels.
Die Möglichkeit technisch besteht sicher. Also ich glaube, auch hier im Lötschberg-Basistunnel macht der Lokführer nicht mehr wahnsinnig viel Tätigkeit. Das hat kein äusseres Signal mehr. Der lässt, dass der Zugverkehr läuft selbstständig da. Dann bekommt die Signal von uns direkt auf den Bildschirm übermittelt. Und da ist eigentlich noch ein kleiner Schritt, bis der Verkehr da vollautomatisch könnte fahren.
Lokführer, ein Beruf, den wir in Zukunft nur noch vom Erzählen kennen. Wie vielleicht auch die klassische Bankerin oder der Steuerprüfer. Diese Berufe sind bedroht. Das hören wir jetzt bei einem Stadtrundgang zu Olten. Wir schauen hier jetzt nach dem Lokführer andere Dienstleistungsberufe an, die ein Roboter erledigen könnte. Zu Olten am Bahnhof treffe ich ihn.
Mein Name ist Joel Gaschlin. Seit 2009 Geschäftsführer von Wissensfabrik. Und Wissensfabrik ist eine Art Think Tank für die digitale Transformation.
Digitale Transformation. Der Prozess, wo wir momentan voll drin sind. Die Umstellung vom ganzen Leben, von allem auf digital. Transformation vom Telefon in den leistungsfähigen Computer, den ihr im Hosensack habt, das Smartphone, ist so eine digitale Transformation. Die geht aber viel weiter als nur bis in den Hosensack. Jetzt schlägt der Wandel eben voll auch in der Arbeitswelt ein. Der Joel Gaschlin ist 33. Er macht sich Gedanken, wie unser Leben in der Zukunft könnte aussehen könnte, wie wir mit Maschinen zusammenarbeiten.
Wie werden wir in Zukunft arbeiten und was braucht es im Innenleben für Anpassungen von einem Unternehmen, um mit dieser digitalen Transformation umzugehen?
Dann gehen wir jetzt mal in die Stadt Olten, ja, an verschiedene Stationen schauen, weil in einer Stadt spielt sich ja eigentlich so das Leben und die Arbeit unter anderem ab. Schauen wir mal, ob wir da sehen können, wie sich das so in Zukunft könnte verändern.
Gehen wir mal schauen.
Gehen wir unten durch.
Durch die Unterführung, führen zu den Aaren, von dort rauf zu den Bushaltestellen und weil gerade ein Bus da steht, tun wir ein bisschen faul und steigen ein.
Der Busfahrer ist jetzt Busfahrer etwas, das wir in 15 Jahren noch kennen.
Für mich ist die Frage, ob das wirklich funktioniert, ist dort, wo es halt sehr viele so Kontextinformationen gibt, wie Katzen oder kleine Kinder, die rumlaufen. Und dann weiss ich nicht so genau. Aber auf fixen Strecken, wo klar ist, von A nach B, wo nicht viel passieren kann, wo es vielleicht auch extra Spuren gibt, die extra für die automatisch Fahrzeuge reserviert sind, kann ich mir schon vorstellen, dass es ohne Chauffeur funktioniert.
Es gibt im Internet eine Seite, wo ihr verschiedene Berufe eingeben könnt und dann zeigt es die Wahrscheinlichkeit an, ob dieser Beruf ein Roboter machen könnte oder nicht in Zukunft. Link auf diese Seite ist auf srf.ch/input. Zeit wertet Daten aus von einer Studie von der Uni Oxford. Das ist die Studie, die herausgefunden hat, dass 50% der Arbeit in den nächsten 20 Jahren weg ist. Für Buschauffeure gibt es zwei Kategorien. Busfahrer für Schulbus und so Sonderfahrten. Der wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 89% durch einen Roboter ersetzt. In den nächsten 20 Jahren. Und dann haben sie den Fernbusfahrer. Bei dem ist die Wahrscheinlichkeit 67%. Den Stadtbuschauffeur habe ich nicht gefunden. Vielleicht ist das ein Indiz, dass Joël Gaschlin ein bisschen recht hat, wenn er noch seine Zweifel hat, ob Busse in so komplexen Verkehrssituationen wie in einer Stadt wirklich einmal selber fahren könnten. Was ich auch nicht gefunden habe, ist der Lastwagenfahrer. Das hat mich ein bisschen erstaunt, weil die Brummifahrer sind nämlich schon bedroht. So LKWs, die selber fahren, gibt es schon als Prototypen, die fahren rum. Und die Lastwagen, die 40-Tonner, die heute auf der Strasse rumfahren, die können fast schon selber fahren. Die haben schon ganz viele so Assistenzsysteme drin. Ich bin vor kurzem selber in einem mitgefahren und habe mit dem Chauffeur das Thema diskutiert.
Der vollautomatisch fahrende Lastwagen wäre jetzt für dich eh noch Horror.
Ja, Horror kann man nicht sagen, aber ich denke, das würde auch von der Gesellschaft wahrscheinlich gar nicht akzeptiert werden. Ich glaube nicht, dass das die Leute wollen. So Mann oder menschenlos irgendein Fahrzeug auf der Strasse rumfahren.
Wird sich zeigen. Meine Prognose ist, dass gerade in der Logistik und beim Transport ziemlich viel wird passieren. Anders können wir das Buff auf der Strasse gar nicht in den Griff bekommen. Der Link aufs Video mit dem fast selber fahrenden Lastwagen auf srf.ch/input. Wir steigen aus dem Bus aus, wo noch ein Chauffeur hat, hier zu Olten. Und ich gehe mit dem Joël Gaschlin, unserem Zukunftsforscher, über die Holzbrücke und wir kommen in die Altstadt.
Da ist die Kirche, die Stadt Kirche. Das ist ja eigentlich auch eine Dienstleistung. Also ein Pfarrer, Seelsorger, so Seelenheil. Hat der noch einen Job in naher Zukunft?
Ja, vermutlich wird sogar die Frage von wer bin ich und wer möchte ich sein und wer kann ich sein in einer Welt mit so vielen Möglichkeiten und was sich immer mehr beschleunigt, noch wichtiger. Die Frage ist, ist es dann auch wirklich die Kirche, wo ich die Fragen beantworte? Oder mache ich das daheim mit Büchern oder mit Yoga oder mit irgendwelchen anderen Trainings, die mir helfen, mich zu konzentrieren und zu befreien?
Aber Maschine wird es eh noch nicht sein?
Ja, ich finde die Frage schon interessant, was so Kirchen oder Gottheiten vom digitalen Zeitalter sind. Und meine These ist, dass es durch Digitalisierung schon eine neue Metaphysik entsteht. Also früher war halt Gott irgendwo im Himmel oben gewesen und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist Gott irgendwo im Internet quasi versteckt oder ist das Internet eine Form von Gott? Und das würde dann andere Formen von Gebet möglich machen oder von Verzeihung oder vom ewigen Leben. Und da ist man einfach gleich irgendwo bei einer Maschine, die im Zentrum von Religion steht.
Google als Kirche, oder?
Oder vielleicht sogar eine Sekte, weil ja dort Eigeninteressen von einem Konzern mitschwingen. Ich denke mehr so an das Prinzip von Selbstorganisation, von Schwarmintelligenz. Und dann sind wir alle zusammen irgendwie Gott oder eine neue Form von Lebewesen oder kollektiver Intelligenz. Vielleicht vermischt sich auch die Rolle von jemandem, der zu Predigt geht und jemandem, der predigt. Also man kann sich auch die Frage stellen, wenn ich jetzt auf Facebook irgendwie ein Video hochlade oder die Leute zum Denken anregen, ob ich dann nicht auch eine Art Pfarrer bin.
Da fährt gerade ein Pöstler durch.
Ja, genau.
Der hat vorne hat er Brief drin. Und wie sieht es für den Pöstler aus?
Ja, für einen Pöstler sehe ich nicht nur rosig. Ich glaube, wir schreiben weniger Briefe. Wir wollen auch vermehrt digital mit Unternehmen und mit der Verwaltung interagieren. Also ich habe keine Freude, wenn ich irgendwie eine Papierrechnung geschickt bekomme oder irgendwie aufgefordert wird, auf ein Amt zu gehen. Und wenn das halt digitalisiert wird, dann wird auch weniger Post verteilt. Was ich aber glaube, wird gleichzeitig schon zunehmen, noch weiterhin, ist Päckchen, die es zum Verteilen gibt. Weil wir immer mehr im Internet bestellen, weil sich der Detailhandel und überhaupt der Handel verändert. Und wenn wir halt immer mehr bestellen, dann muss ja irgendjemand das nicht zu uns heimbringen. Wahrscheinlich wird man weiterhin so ein engmaschiges Netz haben, das jemand das einem heimbringt. Vielleicht wird es ergänzt durch ein Röhrensystem, wo man das Zeug mit Hochgeschwindigkeit kann verteilen kann. Und dann gibt es irgendwelche Abzweige in diesem Netz.
Ein Röhrensystem für Päckchen? Wieso nicht? Das wäre sicher diskreter als eine Drohne. Und mit so Drohnen wird ja die Post in Zukunft Päckchen bis 1 Kilo Gewicht ausliefern. Da haben sie diesen Sommer angekündigt. Keine Angst jetzt, es ist nicht die Idee, dass das bis vor eure Haustüre passiert. Es ist mehr so für Spezialfälle. Wenn ein Älpler in den Bergen oben schnell ein lebenswichtiges Medikament braucht, dann könnte ein Postautochauffeur hinten im Tal die Drohne starten, dann fliegt die selber auf die Alp rauf. Und das macht Sinn, weil der Buschauffeur vielleicht sowieso gerade ins Tal hintergefahren ist mit seinem Postauto. Also so sieht es wenigstens Post. Wobei ja dann das Ganze nur geht, wenn es dann eben überhaupt noch Postautochauffeure gibt. Weil die Post testet ja parallel zu dieser Drohnengeschichte auch selbstfahrende Minibus-Zeiten. Wir haben es vorher gehört. Es braucht immer weniger Pöstler. Zum einen, weil man in diesem Bereich immer mehr digitalisiert, also Maschinen die Arbeit übernehmen. Und zum anderen auch, weil wir selber immer mehr die Arbeit übernehmen.
Jetzt können Sie Päckchen an 700 alternativen Zustellungsorten abholen. Mit Pickpost.
Und da geht es so. Ich lasse mir ein Päckchen nicht mehr zu mir heimschicken, sondern an die Adresse von einer Pickpost. Das sind Postfächer, die hat es zum Beispiel am HB Zürich. Und da kann ich dann mein Päckchen selber abholen. Der Schlüssel zum Postfach ist mein Handy und ein SMS. Und die Postfächer sind vernetzt. Hinten dran hat es also eine intelligente Steuerung, einen Algorithmus. Und dank so Maschinen sind wir immer mehr in der Lage, immer mehr Arbeit selber zu machen, was vorher dafür extra jemand gebraucht hat. In diesem Beispiel ist es der Pöstler. Das gleiche Prinzip kennen wir auch vom Self-Scanning im Supermarkt, wie hier im Coop in der Innenstadt Zolten.
Ja, man redet von arbeitenden Kunden. Sie hat das eigentlich an verschiedenen Orten, nicht nur eben beim selber Ausscannen oder bei IKEA, die wir auch das selber zusammenpacken und dann selber heimfahren. Dort übernehmen wir auch Arbeit, die man vielleicht eigentlich könnte an ein Unternehmen delegieren. Was man auch immer mehr sieht, ist, dass Kunden angezapft werden, um neue Hamburger zu entwickeln oder neue Chips zu entwickeln, wo wir eigentlich dann unsere Ideen und unsere Netzwerke zur Verfügung stellen. Und ich weiss nicht, ob man sich das in Zukunft noch wird gefallen oder ob man halt, also gerade im Bereich von Innovation, wird wohl gezahlt werden, für wenn man einem Unternehmen hilft, sich weiterzuentwickeln.
Ja, mir fällt noch auf, wie wenig wir eigentlich da mitmachen. Jetzt beim Self-Scanning ist ja der einzige Vorteil ein bisschen Zeitersparnis vermeintlich. Eigentlich müsste man sagen, die will ich aber auch eine Preisreduktion, weil ihr spart ja massiv, doch da braucht weniger Kassierer.
Ja, vielleicht könnte es mindestens eine Forderung sein. Ich persönlich, ich glaube, es geht einerseits um Geschwindigkeit. Also beim Migros im HB brauche ich viel die Self-Scanning-Kasse und habe das Gefühl, ich bin schneller. Und vielleicht geht es so darum, dass man das Gefühl hat, ich habe es selber in der Hand, wie lange es geht. Oder ich bin nicht dazu gezwungen zu warten, sondern kann so aktiv werden. Aber vielleicht ist es einfach auch so eine Erkrankung quasi im Zuge von Beschleunigung, dass man immer das Gefühl hat, es muss noch schneller gehen. Und wenn ich eben selber aktiv werde und nicht passiv etwas ausharren muss, habe ich das Gefühl, es geht schnell. Dabei vielleicht ist es gar nicht unbedingt so.
Ich selber bin aktiv, weil ich das Warten nicht aushalte. Und der Job der Kassierin ist gefährdet. Wir fahren mit der Rolltreppe wieder rauf, raus auf den Munzingerplatz. Der Martin Munzinger war ein Kaufmann hier in Zolten und einer der ersten Schweizer Bundesräte. In einer Zeit, wo es noch keine Roboter gegeben hat, 1848. Ich komme mit dem Joël Gaschlin am Naturmuseum vorbei. Die aktuelle Sonderausstellung zeigt, wie Tiere überwintern, mit verschiedenen Strategien. Und es hat viele Schulklassen, die mit dem Lehrer zusammen die Ausstellung besuchen. Lehrer, Bildung, wie sieht es aus mit deren Arbeit in der Zukunft?
Ich glaube, Lehrer sind sehr wichtig in Zukunft, wahrscheinlich noch wichtiger als heute, weil wir ja in einer Wissens- und Ideengesellschaft leben. Was sich wird verändern wird, ist wahrscheinlich so das Grundparadigma, die Grundlogik einer Schule. Es ist, glaube ich, noch zu fest auf Vermittlung ausgesetzt. Es ist noch zu sehr auf Standardisierung ausgelegt. Es ist so ein Schulbild, das einem Fabrikzeitalter entspricht. Es kommen da mit leeren Köpfen in die Schule rein, am Morgen um 8 Uhr oder noch früher. Dann werden sie abgefüllt und am Abend gehen sie wieder. Und ich glaube,
das nimmt auch nicht so sehr Rücksicht auf die Individualität der Schülerinnen und Schüler. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass es quasi einen Schaden anrichtet, wenn ein Kind, das kein Morgenmensch ist, dann immer am Morgen früh aufstehen und in die Schule gehen. Also ich sehe das ist eine Schule mehr so als Art Raumstation, wo halt die Schülerinnen und Schüler schon regelmässig und immer wieder und intensiv andocken. Aber es stellen wir es freier und interdisziplinär und mit weniger Grenzen als heute vor.
Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Maschine die Arbeit des Lehrers übernimmt, ist beim Grundschullehrer 0,4%, sagt die Oxford-Studie. Und 3,2% beim Hochschullehrer. Die Lehrer sind also nicht wirklich bedroht, müssen sich aber anpassen, weil sich eben die Schulen könnten ändern. Und möglich wird die Änderung dann eben gleich auch wieder durch Maschinen, also durch Digitalisierung. Die Schüler können zum Beispiel mehr daheim lernen, weil sie vernetzt sind. Und sie haben generell viel mehr Wissen jederzeit zur Hand auf ihrer Maschine, ihrem Smartphone. Es macht darum vielleicht gar keinen Sinn mehr, alles auswendig zu lernen. Darauf müssen sich die Lehrer einstellen. Die werden vielleicht dann mehr zu einem Coach, der den Jungen helfen, alle Möglichkeiten, die sie in dem Netzwerk von künstlicher Intelligenz haben, optimal zu brauchen. Jetzt geht es ans Lebendige. Wir kommen zu den Jobs, wo es wirklich zur Sache geht, wo Algorithmen, die neuen Roboter, viel Arbeit übernehmen. In der Verwaltung und bei den Versicherungen und bei den Banken.
Info 3 Mittag.
Der Radikalumbau bei der Credit Suisse-Konzernchef Diam streicht weltweit über 5'000 Stellen, 1'600 davon in der Schweiz.
News, wie wir sie in der letzten Zeit immer wieder mal gehört haben, das letzte Mal etwa vor einem Monat. Und das ist kein Zufall, weil...
Eine Grossbank kannst du mit 20 Leuten betreiben und nicht mit mehreren Tausenden Leuten.
Sagt der Joel Gaschle. Die Zukunft des Banker schauen wir jetzt an.
SRF 3 Input.
Ich stehe zu Olten vor einer der Banken hier in der Altstadt, zusammen mit dem Joel Gaschle, der sich Gedanken macht, in welche Richtung dass unsere Gesellschaft geht mit der digitalen Transformation. Und wohin das unsere Arbeit geht, ob sie verschwindet oder ob sie sich ändert. Bei den Banken ändert sich viel. Die Oxford-Studie gibt beim Banker die Wahrscheinlichkeit an, dass sein Beruf nicht mehr gebraucht wird in den nächsten 20 Jahren. Bei 97% liegt
die. Die Bank ist zu, es hat einen Bankomat, einen Automat. Das ist so ein Uhrroboter, den man eigentlich schon seit sicher 30 Jahren kennt. Wie sieht es sonst bei den Banken aus?
Ich denke, Banken kommen schon stark unter Druck, weil die meisten Bankgeschäfte machen wir ja heute via E-Banking. Es wird wahrscheinlich noch zunehmen, je mehr Leute im Sinne des demografischen Wandels mit dieser Digitalisierung oder mit dem E-Banking sind gross geworden. Die ganze Wissensarbeit oder Informationsarbeit, die bei den Banken passiert, wird in Zukunft vielleicht so einen digitalen Roboter machen. Wenn es darum geht, besonders gut Geld anzulegen, ist man vielleicht eher bereit, einer Maschine zu vertrauen, als einem einzelnen Bankberater, weil die Maschine sehr viel mehr Informationen kann verarbeiten kann.
Zum Beispiel, wenn ihr euer Vermögen anlegen wollt, dann könnt ihr schon heute machen, nicht bei einer Bank, sondern bei einem Roboter. True Wealth heisst so ein Dienst im Internet, wo Algorithmen die globalen Finanzdaten abgrasen und aus denen dann die optimale Anlagestrategie für euch berechnet. Das sagt der Anbieter. Heisst das jetzt, dass Banken ein Auslaufmodell sind?
Ich sehe auch eine Chance für Banken. Also die Frage ist, wird eine Bank in Zukunft andere Währungen auch verwalten, wie Zeit oder wie Daten? Und dann ändert sich die Rolle von einer Bank natürlich fundamental. Aber so wie sie heute funktioniert, wie es nur darum geht, Geld von A nach B zu schicken und um das geht es eigentlich, Informationen von A nach B zu schicken. Da sehe ich nicht, warum das noch so grosse Systeme sollen sein in Zukunft, wie es heute sein. Ich sage aber ein bisschen provozierend, eine Grossbank könntest du mit 20 Leuten betreiben und nicht mit mehreren Tausenden Leuten.
Banken müssen sich anpassen, weil da das Potenzial besonders gross ist für die Maschinen. Die Roboter, die die Datenflut viel besser verarbeiten können als der Mensch. Und günstiger. Das gilt auch für ganz viele Jobs in der Verwaltung. In Olten hat es ein paar hundert Meter weiter ein mehrstöckiges Hochhaus mit Büros drin, nur für die Verwaltung.
Die Verwaltung ist tatsächlich ein Bereich, den ich glaube, wird schrumpfen.
Das Risiko, dass da in ein paar Jahren etwas anderes drin ist statt Büros, ist ziemlich gross.
Die Verwaltung ist einfach für mich so ein Beispiel, wo so ein Intermediär ist zwischen der Politik und der Bevölkerung. Und da habe ich das Gefühl, werden wir in Zukunft vielleicht wie als Bevölkerung selber aktiv werden, uns selber organisieren und vielleicht direkt auch Politik machen. Und dann braucht so die Verwaltung vielleicht weniger als heute.
Stichwort Intermediär. Mhm. Das sind so, also zwischen Vermittler, ja, eigentlich. Also dann könnte man sagen, dass so Jobs, Arbeiten, wo eigentlich vor allem eben so vermittelnde Aufgaben haben, intermediär sind, wenn man die kann digitalisieren, dass die dann eigentlich wegfallen vor allem.
Das sagt man, dass überall die Vermittler eigentlich bedroht sind. Also Beispiel CD-Geschäft. Oder früher hat es CD-Geschäft gegeben, wo die CDs verteilt haben quasi unter die Leute, und heute die meisten Leute laden halt etwas ab oder streamen Musik, und so ist eigentlich intermediär weggefallen. Was dann entsteht, sind die Supermediäre oder neue Mediäre, jetzt zum Beispiel vor Musik Spotify oder iTunes, wo dann zu einem globalen Player wird und zwischen den Plattenfirmen, also beziehungsweise den Künstlern und dem Konsumenten vermitteln. Also die Intermediäre fallen nicht weg ganz, aber es entstehen neue Supermediäre mit entsprechender Einkaufsmacht und entsprechender Macht, vielleicht auch über die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Und dort sieht man sehr gut, es braucht natürlich viel weniger Leute für eine Plattform wie Spotify zu betreiben, als wenn du 100, 200 CD-Geschäfte hast.
Ja, CD-Geschäfte sind verschwunden aus dem Strassenbild von unseren Städten, auch hier zu Olten. Was aber noch hat, sind Brillenläden, Optiker. Und gerade 3 Stück, die sind fast nebeneinander. Für mich als Brillenträger ist es gerade eine gute Gelegenheit, schnell mal die Brille putzen zu lassen. So super wie bei einem Optiker bringt man das selber nämlich nie an. Und dann klären wir die Frage, hat der Beruf vom Optiker Zukunft, und generell, wie geht es mit dem Fachgeschäft weiter, wenn immer mehr Roboter kommen und Digitalisierung?
Können Sie sie mir putzen?
Ja, auf mal jeden weiter. Fall. Sie dürfen ganz schnell Platz nehmen.
Ja, das nicht. Danke. Gibt es noch Brille in Zukunft?
Ja, also, wenn das besonders modisch wird, dann wird es sicher Ruhe geben.
Und Brille so im Geschäft wie hier kaufen?
Ja, wenn man das Bedürfnis hat, sich persönlich zu beraten und vielleicht auch zu helfen von einem Menschen, wie jetzt eben so eine Brille steht, dann sicher. Ja. Und sonst will man vielleicht Brille selber ausdrucken. Man wird vielleicht können wie Fotomontage machen und schauen, welche Brille steht, und die dann einfach selber ausdrucken. Wir sind relativ weit auch schon beim 3D-Druck. Aber ich glaube schon, dass dort, wenn wir das Bedürfnis haben, uns von einem anderen Menschen zu beraten, wird es den Verkauf schon noch geben. Es ist für mich die Frage, wie teuer das dann wird sein. Also es wird vielleicht wie ein Zweiteil dort geben im Markt, dass die Brille, die du noch persönlich beraten bist, die vielleicht aus besonderen Materialien wie Holz oder Horn oder was auch immer fabriziert ist, wird, dass die sehr teuer wird, und eine andere Brille, die du daheim kannst ausdrucken und die du vielleicht jede Woche übertrieben siehst, eine neue Brille machst, die ist dann verhältnismäßig relativ billig.
Das ist eine Möglichkeit, wie sich die Fachgeschäfte und die Leute, die dort arbeiten, könnten verändern. Polarisierung. Also Brillen aus dem 3D-Drucker, die habe ich am Bildschirm anonym ausgewählt mit Tools, wo ich die Brille virtuell ausprobieren kann. Günstig sind dann fast so Brillen-Einwegmodelle. Und dann kann ich aber Brillen auch klassisch in einem Fachgeschäft kaufen, mit viel Beratung. Das wird dann aber immer teurer, man muss sich's können leisten. Also den Kontakt mit einem Menschen müssen wir immer mehr zahlen.
Das ist wahrscheinlich anzahlen, dass überall dort, wo Menschen im Wertschöpfungsprozess drin sind, dass die Sachen teurer werden, als sie heute sind. Wenn der Mensch gegenüber der Maschine teurer wird. Aber es gibt natürlich auch eine Bereitschaft für die Menschen, die Arbeit nicht zu zahlen. Also vielleicht auch bei den Lebensmitteln. Ich kann mir vorstellen, dass dort noch ein Ultra-Biomarkt entsteht für Lebensmittel, die nur von Hand sind, produziert worden. Und dass man auch die es sich leisten können, den Zusatzpreis zahlen.
Der Ultra-Biomarkt. Ob sich die Leute so handgemachte Produkte mit viel Beratung dann noch leisten können, die zu denen 50% gehören, die in den nächsten 20 Jahren gar keine Arbeit mehr haben, wie es in der Studie gesagt wird, das ist fraglich. Die viel wichtigere Frage aber ist, was sollen die machen, die keine Arbeit mehr haben oder die gar nie eine Arbeit hatten? Und da in einer Gesellschaft wie unserer, die sich so stark über die Arbeit definiert?
Ja, das ist eine grosse Frage, oder?
Das ist eine grosse Frage. Ich glaube, man muss auch ein bisschen anschauen oder davon unterscheiden zwischen Arbeit und Erwerbsarbeit. Ich glaube, es gibt natürlich viel Arbeit im Bereich von Familie oder von freiwilliger Arbeit. Ich glaube, auch auf der Ebene der Gemeinschaft, die man heute nicht als Arbeit in dem Sinn bezeichnet, aber die natürlich schon ohne Form von Arbeit ist. Und ich glaube, es ging auch darum, diese Arbeit auch sichtbar zu machen, diese Arbeit aufzuwerten. Und persönlich glaube ich, es braucht langfristig ein Grundeinkommen, weil es wirklich eine andere Lösung gibt. Es ist für mich wie die einzige Möglichkeit, um die Gesellschaft näher zur Gesellschaft zu befähigen, wo es nicht mehr für alle Arbeit gibt und wo vor allem unsere Kreativität und Ideen im Vordergrund stehen. Also, es braucht wahrscheinlich mehr Freiräume und weniger Druck in die Zukunft, dass wir überhaupt all unsere Fähigkeiten und Leidenschaften können entdecken und dann auch unsere Ideen zum Ausdruck bringen. Und ich persönlich würde aber nicht das Grundeinkommen so an einen Gemeinschaftsdienst koppeln und sagen, ja, wenn du das Grundeinkommen beziehst von der Gesellschaft oder von der Gemeinschaft, du übernimmst dann ein Ämtli für die Gesellschaft. Und das kann er sein, im Bereich von Cyberabwehr seine Hackerkompetenzen zur Verfügung zu stellen. Es kann aber auch sein, öffentliche Plätze putzen. Es können sie ältere Menschen besuchen. Also all dort, wo es eigentlich Arbeit gibt, die niemand machen will oder wo man nicht gut aufteilen oder verteilen kann, die würde ich dann verteilen an all die Leute, die das Grundeinkommen beziehen.
Das Grundeinkommen, ein möglicher Lösungsansatz für das Problem, wo wir darauf zusteuern, dass Arbeit nicht mehr für alle da ist. Dass wir uns auch nicht mehr nur über die Arbeit definieren können. Weil die Arbeit intelligente Maschinen machen, Roboter, die uns die Arbeit wegnehmen. Das ist ja nichts Neues. Schon vor 100 Jahren hatten die Leute Angst gehabt, dass die Maschinen, die in den Fabriken auftaucht sind, ihre Arbeit vernichten. Angst müssen heute aber weniger die Leute haben, die im Produktionsbereich arbeiten, sondern die, die im Dienstleistungsbereich eine Arbeit haben. Dieser Bereich war für die Roboter bis jetzt eher tabu gewesen. Arbeit, wo man eine gute Ausbildung dafür braucht, das ändert sich jetzt. Wir laufen Richtung Bahnhof zurück und steuern aufs Gerichtsgebäude zu von Olten. Richter.
So ein bisschen ähnlich wie der Pfarrer, der vielleicht eine gewisse moralische Funktion noch hat und wo es auch darum geht, ein Urteil zu sprechen, das immer etwas mit Wert zu tun hat. Und von dem her glaube ich schon, dass es in Zukunft noch Richterinnen und Richter wird geben. Die Alternative wäre, dass es künstliche Intelligenzen sind, die Entscheidungen treffen. Und dann ist die Frage, wer bestimmt den Wert von einer künstlichen Intelligenz. Das ist eine sehr interessante Frage. Aber all die rauen Funktionen, die dazu dienen, Informationen aufzubereiten für einen Richter oder Richterin, dort ist die gleiche Frage wie bei eurer Wissensarbeit. Dort werden wahrscheinlich schon mehr Algorithmen zum Einsatz kommen, weil sie einfach schneller drin sind, die wichtigsten Informationen in einem Papier herauszufinden.
Künstliche Intelligenz, also Maschinen, die intelligent sind oder intelligenter werden, das macht ja dann ganz viele Angst. Da stellt sich dann auch die Frage, sind die irgendwann so intelligent, dass es quasi uns übernehmen, oder? Dass die Maschinen, wir sagen, da gehen wir jetzt noch ins Bahnhofbuffet besprechen, ja, dass es mal noch einen Kaffee gibt.
Auf dem Weg über die Ahrenbrück zum Bahnhof kommen wir mal bei einem Abfallkübel vorbei. Es ist nicht der erste natürlich, aber bei dem fällt mir ein, dass ich einen Bericht gelesen habe, wie Volvo dran ist, Roboter zu entwickeln, die Abfallkübel leeren sollen. Interessant ist, dass wegen dem die Arbeit vom Müllmann nicht zwingend verschwindet. Aber sie verändert sich.
Es gibt Thesen, dass in den Abfällen halt Ressourcen vor Zukunft liegen. Und dann müssen wir eigentlich in Zukunft auch gescheiter mit dem Abfall umgehen. Also den besser sortieren, die Materialien, die man wieder verwenden kann, wiederverwenden. Ja. So Urban Mining ist das, wo dann die Abfallkübel zu so Rohstoffminen werden.
Darum könnte es neue Arbeiten geben. Neue Berufsgebiete, Abfallexperte, kreative Köpfe, die wissen, was man mit Abfall alles machen kann. Roboterisierung heisst nicht immer nur, dass Arbeit verschwindet, Arbeit kann auch geschaffen werden. Wir sind beim Bahnhof Buffet Olten.
Grüezi.
Grüezi miteinander.
Können wir zwei Kaffee haben?
Sicher, danke. Jawohl.
Gastronomie, Servierpersonal. Da ist jetzt noch eine aus Fleisch und Blut. Könnte man das mit einem Roboter machen?
Ja, in Japan gibt es ja so das Hotel, das nur mit Robotern betrieben ist, wo Rezeption-Roboter empfangen.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwie so etwas zu trinken oder zu essen ist also schon sehr etwas Gesellschaftliches. Und irgendwie ein Roboter wirkt dann wie störend in so einem sozialen Kontext. So als Witz vielleicht schon. Aber ich glaube nicht, dass da massenhaft Restaurant und Hotels aus dem Boden schiessen, die nur noch mit Maschinen betrieben sind.
Ein Ort, wo wir nicht angegangen sind, hier zu Olten, wenn man hier beim Bahnhof die Hauptstrasse ein bisschen weiterläuft, dann hat es ein paar so Häuser, wo auch tagsüber schon so rote Lämpchen in den Fenstern stehen. Man sagt ja, das sei das älteste Gewerbe der Welt. Gibt es da einen Moment, wo man auch da wird sagen, nein, das war das älteste Gewerbe der Welt, das ist heute aber auch nicht mehr ein Gewerbe für Menschen?
Ich glaube schon, das Bedürfnis nach Sexualität oder nach körperlicher Nähe, körperlicher Wärme auch in Zukunft eine grosse Rolle wird spielen. Von dem her wird das klassische horizontale Gewerbe überleben. Ich glaube aber, durch Technologie werden dort auch neue Möglichkeiten von Sexualität, Ausleben oder Befriedigung denkbar. Also, Sexroboter, die quasi den Körper hast, eine Maschine, die Sex hast, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, durch so Augmented Reality, dass dort Sachen entstehen, wo du halt eine intelligente Brille hast und mit irgendeinem Avatar Sex hast und gleichzeitig vielleicht Sensoren am Körper hast oder so Ganzkörperanzug, wo dann durch Strom oder ja, irgendwelche intelligente Sensorik dir dann auch das Gefühl vom Berühren vermittelt.
Werden die irgendwann so intelligent, dass es dann uns, dass wir dann quasi denen ihre Maschinen sind?
Ja, das ist sehr ein weiter Zeithorizont und sehr eine philosophische Frage. Mir persönlich macht das eben nicht so Angst, weil wir sind ja letztlich die Maschine erfinden. Also geht es eigentlich darum, langsam die Weichen zu stellen, gerade im Bereich von künstlicher Intelligenz, dass wir für uns überlegen, welche Werte so eine künstliche Intelligenz und welche Prozesse braucht so für die künstliche Intelligenz demokratisch oder unter Einbezug von möglichst vielen Leuten zu entwickeln, zu designen. Und da sind wir uns vielleicht schon noch nicht ganz bewusst, dass die Entwicklung von künstlicher Intelligenz oder von Maschinen letztlich schon in den Händen vielleicht von wenigen Ländern, von wenigen Konzernen und von wenigen Leuten ist.
Und darum bräuchte es heute nicht nur für Software und unsere Handys Updates, sondern auch für die Gesellschaft, damit man die digitale Transformation meistern könnte, meint Joel Gaschle. Es bräuchte aber nicht nur also ein kleines Update, wie man es fast täglich bei den Apps erlebt. Es bräuchte ein richtiges fettes Update vom gesellschaftlichen Betriebssystem. So ein bisschen wie von Windows 95 aufs aktuelle Windows 10.
Es braucht im Bereich der Infrastruktur, sei es analog oder digital, im Bereich des Bildungssystems, im Bereich der Sozialversicherungen, im Bereich des Militär oder eben Gemeinschaftsdienst, bräuchte es relativ grosse Reformen, die uns eben befähigen, als Gesellschaft anders zu funktionieren, die uns als Gesellschaft auch zu dieser digitalen Transformation befähigen, die uns überführen in das Zeitalter der Ideen und der Kreativität. Und dort ist die Frage, wer stößt die Reformen an, sind sie mehrheitsfähig, wer ist bereit, sie zu finanzieren. Und im Moment haben wir, glaube ich, nicht unbedingt ein politisches Klima, das wahnsinnig reformfreundlich ist. Und das könnte schon schwierig werden, weil wirklich sehr viele Leute, die nicht damit reden, sehr viele Unternehmen auch sehen, die Notwendigkeit von grösseren Reformen. Und gleichzeitig haben wir eine Bevölkerung, die eher verunsichert ist. Wir haben eine Bevölkerung und eine Mentalität in der Schweiz, die nicht unbedingt grosse Reformen will. Und ich würde eben sagen, paradoxerweise braucht es wahrscheinlich, um so die Nebenwirkungen der Digitalisierung in den Griff zu bekommen, braucht es noch mehr Digitalisierung. Also man muss dort noch konsequenter sein und mutig sein, gewisse, wenn wir beim Thema sind, Arbeit und Verwaltung von Arbeit, alte Prinzipien zu lassen und dort neue Wege zu beschreiten. Aber das heisst halt so in einer Übergangsphase, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Dass es wehtut, dass es verunsichert. Aber Reform muss immer diesen Weg gehen. Ich glaube, überall so die Halb-Halb-Lösungen von entweder klein auf Digitalisierung und wenig auf Digitalisierung setzen, die funktionieren einfach nicht. Nehmen wir wieder das Beispiel von den Banken. Wenn eine Bank sich entscheidet, klein Digitalisierung zu machen, ist das einfach gefährlich, weil die Bedrohung kommt dann eher von globalen Konzernen, die 100% digital sind. Und im Wettbewerb zwischen einem globalen kleinen Start-up, wo irgendwann die globale Macht hat und voll digital ist, und einer
Bank, die so ein Digitalisierung macht, aber eigentlich nicht begriffen hat, dass in Zukunft sehr viel Zahlungsverkehr und Geld auslehnen und Geld investieren digital funktioniert, wird es einfach gefährlich, weil du dann plötzlich nicht auf der gleichen Ebene gegeneinander kämpfst. Oder kämpfst um Kundenstreit.
Wenn man jetzt nach dem Rundgang vielleicht den Versuch von einer so kleinen Fazit oder Zusammenfassung, Chancen und Risiken, also, was sind die Chancen von dieser neuen Roboterisierung, die jetzt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf uns wird zukommen?
Für mich gibt es verschiedene Chancen. Eine Chance könnte sein, dass bestehende Berufe interessanter werden. Also man hat zum Beispiel gehabt, Verkäufer im Supermarkt, der in Zukunft vielleicht mehr soziale oder beratende Tätigkeit hat. Das Gleiche haben wir beim Abfall, wo in Zukunft vielleicht Abfalldesign oder Abfallkreativität wird im Vordergrund stehen. Dann, was sicher auch eine Chance ist, dass wir mit unseren beschränkten Ressourcen, die wir haben, intelligenter umgehen können. Also zum Beispiel Gesundheitswesen oder auch wieder das Thema Abfall, Recycling, dass uns Daten, Internet der Dinge, Algorithmen helfen, besser, gescheiter, schonender mit Ressourcen umzugehen. Eine Chance könnte sein, dass man sich mehr auf die menschlichen Fähigkeiten konzentriert, indem man sich einfach ganz grundsätzlich überlegt, welche Tätigkeiten, Fähigkeiten möchte man an Maschinen delegieren und wo macht es Sinn, auf einen Menschen zu setzen, weil der einfach einen deutlichen Vorteil gegenüber der Maschine hat. Und das würde vielleicht auch heissen, dass die Arbeitswelt vor Zukunft dann wieder menschlicher ist, eigentlich auch trotzdem oder gerade, weil es mehr Maschinen drin hat.
Risiken?
Risiken ist schon, dass Jobs verloren gehen. Ich sehe vor allem dort eine Gefahr, wo wir eben grosse Bürokratien oder grosse Verwaltungsinstanzen drin haben, weil ich glaube, die Digitalisierung wird viel Verwaltung vor Arbeit kaputt machen oder überflüssiger machen, weil wir selbst organisierter Arbeit zuteilen, weil uns Plattformen werden helfen, zwischen Projekten und Fähigkeiten zu vermitteln, weil Hierarchien tendenziell flacher werden. Also das Netzwerk braucht weniger Führungskräfte oder mittlere Manager, also Pyramiden. Und überall dort gehen halt Arbeitsplätze verloren. Neben dem, wir ganz viele Beispiele heute gesehen haben, wo tatsächlich eine Maschine oder Roboter, Drohnen zum Einsatz kommen. Andere Gefahr ist Polarisierung, dass man sagt, fallen vor allem Jobs in der Mitte weg. Und dann würde halt nicht nur der Zugang zur Arbeit sich polarisieren, sondern auch die entsprechenden Einkommen und entsprechende Vermögen immer ungleicher verteilen. Und dann ist irgendwann die Frage, ja, wer kann sich welche Produkte leisten? Und ich sehe eine Gefahr, dass die Leute, die gut verdienen, die können sich Produkte und Dienstleistungen leisten, wo noch ein Mensch drin ist. Und die Leute, die wenig Geld haben, die können sich einfach Nahrungsmittel und Dienstleistungen leisten, wo kein Mensch mehr drin ist. Und die sind wahrscheinlich tendenziell von schlechterer Qualität oder viel mehr standardisiert.
Von Maschinen gemacht oder angeboten, dann schlussendlich?
Genau, von A bis Z, von Maschinen erdacht, von Maschinen empfohlen, von Maschinen verkauft, von Maschinen verteilt.
Input. Das war Input, noch von Menschenhand gemacht. Sauberes Handwerk, hoffe ich, für alle und nicht nur für eine Elite, die es sich leisten kann. Meinungen von euch, Ergänzungen, Feedback, Fragen, andere Themenvorschläge, schickt einfach alles an input.srf3.ch. Danke vielmals fürs Zuhören und eine schöne Zeit.
Input Podcast auf SRF 3.